Hallo bei der Plattform auf FreeFM. Ich bin Carmen Santiago und mit mir im Studio ist Dr. Klaus Martin Muth, Dr. Med, Leiter der Unfallmedizin der Uni Ulm und Medizinstudentin Caroline Eberhardt. Beide sind an dem Projekt nicht gaffen, sondern drücken involviert. Hallo.
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 Herr Dr. Muth, vielleicht erklären Sie erstmal, um was es geht bei diesem Projekt nicht gaffen, sondern drücken.
Naja, wir wollen so ein kleines bisschen die Öffentlichkeit sensibilisieren und aufmerksam machen, dass nichts tun Leben kostet, aber was tun Leben retten kann. Und uns ist halt aufgefallen, dass wir in Ulm recht wenig Ersthelfer haben, die aktiv werden, wenn jemand einen Kreislaufstillstand, das bedeutet einen Herzstillstand, erlitten hat. Und da wollten wir was ändern.
Okay, und wie sind Sie zu dem Projekt gekommen?
Naja, es ist in der deutschen Notfallmedizin relativ bekannt, dass wir Deutschen international schlecht abschneiden bei Ersthelfermaßnahmen, wenn es zu einem Kreislaufstillstand kommt. In Deutschland haben wir eine Rate von so 15-18%, in skandinavischen Ländern, um mal einen Vergleich zu nennen, 66%. Und da haben wir bei uns in der Sektion Notfallmedizin uns mal Gedanken gemacht, wie es in Ulm aussieht und mussten mit Schrecken feststellen, dass wir in Ulm noch deutlich schlechter sind, was die Ersthelferaktivitäten angeht, als im Deutschlandvergleich.
Und ich habe gelesen, dass Ulms Oberbürgermeister, der ist Schirmherr. Wie kam denn die Zusammenarbeit da mit ihm?
Wir haben es dem Oberbürgermeister vorgestellt, haben ihm das Problem genannt und haben gefragt, ob er sich vorstellen kann, uns zu unterstützen. Und auf der einen Seite kam glücklicherweise dazu, dass er als Zivildienstleister in seiner Jugend selber was mit Rettungsmedizin zu tun hatte. Auf der anderen Seite hat er aber auch sehr rasch das Problem erkannt und hat gesagt, das ist gut, das ist wichtig für uns, für die Stadt Ulm, da bin ich bei.
Okay, Caroline, warum würdest du denn sagen, der Oberbürgermeister ist involviert, das Projekt läuft, warum ist nicht gaffen, sondern drücken so ein wichtiges Projekt?
Ja, es ist einfach ganz wichtig, dass man im Notfall was tut, wenn man da aktiv das Überleben von Herz-Kreislauf-Stillstand-Patienten fördern kann und denen da wirklich einen wertvollen Beitrag leisten kann zum Überleben. Und deswegen, ja, ist das ein wichtiges Projekt.
Und was sind denn dann die Hauptziele von dem Projekt? Dass man Leben retten kann oder dass man das beigebracht bekommt oder dass es überhaupt bekannt wird?
Ja, zum einen, dass es bekannt wird und zum anderen natürlich schon auch die Bereitschaft zu steigern, weil wir ja wissen, dass in Ulm wirklich wenig Leute bereit sind, da im Notfall was zu tun aus Angst oder weil sie sich selber das nicht zutrauen. Und deswegen wollen wir einfach, dass die Leute da diese Angst überwinden und aktiv werden.
Okay, und über das werden wir sprechen, über die Angst, was da dahinter steckt, was man genau machen sollte, wo man das lernen kann, das erfahren wir alles im Laufe dieser Stunde. Machen jetzt einen kurzen Musikbreak und dann geht es darum, was ist denn überhaupt ein Kreislaufstillstand? Wir sprechen die ganze Zeit darüber, aber was ist denn das genau? Wir hören jetzt von Wild Beast All the King's Men und sind dann gleich zurück. Hallo bei der Plattform. Bei mir zu Gast sind Caroline Eberhardt, angehende Ärztin, und Dr. Klaus Martin Muth, Leiter der Medizin, es ist schwierig, Sektion Notfallmedizin in Ulm. Beide sind beteiligt an dem Projekt nicht gaffen, sondern drücken. Dr. Muth, wir sprechen die ganze Zeit eben über Kreislaufstillstand, aber was bedeutet Kreislaufstillstand denn konkret?
Genau genommen ist Kreislaufstillstand ein Herzstillstand. Das Herz ist ja die Pumpe des Blutes und die Pumpe, die den Kreislauf aufrecht erhält. Und ein Kreislaufstillstand bedeutet, das Blut wird nicht mehr durch den Körper gepumpt, das bedeutet, die Organe werden nicht mehr versorgt, das bedeutet, das Gehirn wird nicht mehr versorgt. Ein Kreislaufstillstand ist ein funktioneller Tod.
Also das hat nichts damit zu tun, wenn das Wetter mal schlecht ist und man sagt, ich hab's mit dem Kreislauf.
Das ist dann ein niedriger Kreislauf, das kann auch mal zu einer Ohnmacht oder zu einer Bewusstlosigkeit führen, aber da werden die Organe noch durchblutet. Bei einem Kreislaufstillstand, das ist gleichbedeutend mit Tod.
Okay, und tot heißt umfallen, irgendwo liegen, aber ich muss ja auch erstmal feststellen können, ist da jemand nur ohnmächtig geworden oder liegt da eben ein Kreislaufstillstand, ein Herzstillstand vor? Wie mache ich das denn?
Früher hat man versucht, den Leuten beizubringen, den Puls zu tasten. Das empfehlen wir heute nicht mehr, weil Studien gezeigt haben, dass selbst Profis in solchen Situationen sich sehr, sehr schwer tun, sicher einen Puls festzustellen. Sondern wir empfehlen heute, ist der da liegt, bei Bewusstsein ja, nein. Fehlt das Bewusstsein? Hat er Atmung? Ja, nein. Fehlt die Atmung? Dann gehen wir von einem Kreislaufstillstand aus und dann muss gehandelt werden.
Im Projekt fragen Sie, was würden Sie machen? Sie laufen durch den Park und finden eine bewusstlose Person oder jemand am Boden liegen. Wie würden Sie reagieren? Und deshalb war FreeFM auch auf der Straße und hat genau diese Frage gestellt. Und hier sind jetzt die Antworten.
Zahlenausrufe 112.
110 wäre die Polizei, die 112, ich glaube die Feuerwehr und auch die Rettungsleitstelle.
Puls gucken. Erstmal nach dem Puls gucken, klar.
So, hier schauen, ob der Puls noch da ist, die Atmung kontrollieren und dann hier einen Notarzt holen, je nachdem, was ich dann feststellen würde.
Ich erinnere mich natürlich an meinen Notfallkurs, hier an meinen Erste-Hilfe-Kurs. Ich lege ihn auf die Seite, gucke, dass die Atemwege frei sind. Ruf, Rettungswagen.
Ich würde erstmal hingehen, ihn ansprechen, würde versuchen, gucken, wie es ihm geht. Also erstmal fragen, ob er ansprechbar ist. Wenn er nicht ansprechbar ist, dann würde ich auf jeden Fall irgendwie versuchen, Hilfe zu suchen.
Leute aufmerksam machen.
Jemand anderen kontaktieren, hier sagen, ruf mal an und so und dann selber dann dranbleiben.
Das kommt drauf an, ich muss also sehr auf jeden Fall auf Seite legen.
Ich kenne mich ganz schlecht aus mit Erster Hilfe.
Atmung kontrollieren, Puls.
Ich habe erst nicht so lange her einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht.
Zuerst mal überprüfe ich Atmung, Puls, also lebenswichtige Funktion. Bewusstlos bedeutet, ich bringe ihn in Seitenlage, also wenn er nicht mehr ansprechbar ist. Ruf natürlich Notruf.
19-3 mal die 2 ist die Leitstelle direkt immer mit der jeweiligen Vorwahl.
Als Mensch hat man immer Angst, was falsch zu machen.
Caroline, das haben uns die Leute verraten. Würdest du denn sagen, das ist ungefähr repräsentativ oder haben die ganz gut abgeschnitten oder ganz schlecht?
Nee, also das trifft ziemlich genau zu. Also das haben wir auch auf der Straße festgestellt, dass viele schon den Notarzt rufen. Das ist ja prinzipiell auch super, wenn man die 112 anruft. Besser kann man es nicht machen. Was wir auch oft hören, das ist eben noch die Pulskontrolle, die ja nicht mehr empfohlen wird und zudem die stabile Seitenlage, wo wir einfach merken, dass die Leute nicht so genau wissen, warum mache ich denn eine stabile Seitenlage und wann muss ich denn eine Herzdruckmassage machen.
Warum macht man denn eine stabile Seitenlage?
Eine stabile Seitenlage macht man beim bewusstlosen, nicht ansprechbaren Patienten mit Atmung. Also der muss auf jeden Fall noch atmen, weil ich mache die stabile Seitenlage, um die Atemwege frei zu machen und um die zu sichern. Also wenn der sich erbricht, dann in der Seitenlage kann der dann natürlich das Erbrochene kann abfließen aus dem Mund und da kann er sich dann nicht dran verschlucken, wie man so schön sagt. Und deswegen empfiehlt man da die stabile Seitenlage. Wenn der aber gar keine Atmung mehr hat, dann ist das jetzt nicht sein primäres Problem, sondern dann ist sein primäres Problem, dass das Herz nicht mehr schlägt. Und da muss man erstmal schauen, dass das Herz wieder in Gang kommt.
Okay, und wie wäre jetzt der Ablauf bei einer Reanimation? Also wenn da jemand nicht mehr atmet, ich komme und merke, der atmet nicht, wie sollte ich am besten reagieren?
Ja, also dann sollte man im Prinzip direkt anfangen mit der Herzdruckmassage. Man sollte vorher schon den Notarzt natürlich gerufen haben, denn der braucht auch seine Zeit, bis er da ist. Und danach sofort anfangen mit Drücken, also mit einer Frequenz von 100 bis 120 Mal pro Minute. Das wird immer unterschätzt. Da denkt man immer, ja, drücke ich einfach mal langsam und dann wird es schon, aber wirklich ziemlich schnell. Und dann 5 bis 6 Zentimeter tief beim Erwachsenen.
Okay, und wie lege ich den Punkt fest, dass ich da jetzt nicht auf den Magen drücke?
Ja, da hat man früher immer mit 2 Fingern am Rippenbogen hoch und das macht man gar nicht mehr. Man sagt einfach, zwischen den Brustwarzen in der Mitte vom Brustbein kann man die Hand auflegen und dann hat man da schon den idealen Druckpunkt eigentlich
gefunden. Ich habe auch mal gehört, man macht so ein Victory-Zeichen mit beiden Händen, so nehmen wir dann wie ein W quasi. Und das wäre auch der Punkt, wenn man das auf dem Brustbein macht?
wie gesagt, es gab immer mal wieder verschiedene Tipps, die in der Theorie auch alle wunderbar stimmig sind, aber in der Praxis die Leute überfordern. Die brauchen Unmengen Zeit, die Finger aufzulegen und zu gucken, ob das passt. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt zu sagen, zwischen den Brustwarzen fertig.
Okay, und wie oft kann es mir denn eigentlich so passieren, statistisch gesehen, dass ich in so eine Situation komme, auf eine Reanimationssituation auf der Straße?
Also auf der Straße ist schwierig zu sagen. Wir erfassen alles, was im nicht-klinischen Umfeld passiert, also auch häuslich kann das passieren, zu Hause, in der Wirtschaft oder auf der Straße. Und da kommen wir in Ulm auf etwa eine Reanimation, das heißt eine Herz-Lungen-Wiederbelebung alle 3 Tage. Also so um und bei 150, 160 Fälle im Jahr.
Also doch alle 3 Tage, also das kann ziemlich schnell passieren, dass ich in so eine Situation komme.
Richtig.
Die werden ja dann auch bei Ihnen landen, die dann im Krankenhaus, oder?
Ja, zunächst mal landen wir bei denen, weil wir der Rettungsdienst sind. Und wenn geistesgegenwärtig die 112 angerufen wird, das muss man vielleicht nochmal sagen, 19222 ist nicht ganz falsch. Das war früher die Nummer für den Rettungsdienst. Das ist jetzt aber vereinfacht, vereinheitlicht worden. Wenn man 112 wählt, erreicht man sowohl die Feuerwehr als auch den Rettungsdienst. Also im Fall des Falles bitte 112 wählen. Dann sagen, wo was passiert ist, dann kommen wir schnellstmöglich. Im Stadtbereich Ulm sind wir da wirklich ziemlich flott. So im Mittel nach 4, 4,5 Minuten sind wir dann auch da und übernehmen dann selbstverständlich. Nur sind wir dann immer sehr dankbar, wenn wir dann noch eine faire Chance haben. Und die haben wir dann, wenn vorher schon ein Laie angefangen hat, richtig zu handeln.
Okay. Nach dem nächsten Titel sprechen wir darüber, warum so viel Unsicherheit bezüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen herrscht. Und wir beleuchten auch mal, wie sieht denn das Ganze nämlich rechtlich aus? Kann man mich da belangen oder was passiert? Wir hören uns nach dem nächsten Titel. Hallo bei FreeFM, das war D-Face. Und bei mir zu Gast in der Plattform sind Caroline. Sie hat eine Doktorarbeit gerade am Schreiben über das Thema Erste-Hilfe-Maßnahmen im weitesten Sinne. Insbesondere geht es um das Projekt Nicht gaffen, sondern drücken. Und mit dabei ist ihr Doktorvater, Dr. Muth, Leiter der Unfallmedizin, Sektion Notfallmedizin, Dr. Med. Klaus Martin Muth. Es ist einfach sehr schwierig, das ganz genau hinzubekommen, aber wir haben es ja geschafft. Caroline, du bist Teil des Projekts Nicht gaffen, sondern drücken. Und oft ist es dir begegnet, dass die Leute nicht genau wissen, wie reagieren, wenn da jemand liegt. Warum ist das denn so?
Ja, also das haben wir uns auch schon überlegt und wir müssen leider sagen, dass wir es nicht zu 100% genau beantworten können, weil eigentlich jeder Führerscheininhaber in Deutschland ja zumindest einmal in seinem Leben einen Führerschein Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben sollte. Ja, bei vielen ist der einfach schon 20, 30, 40 Jahre her und da ändert sich einfach extrem viel in der Ersten Hilfe. Und zum anderen haben die Leute Angst. Die wollen einfach nichts falsch machen. Das ist die große Angst da, irgendwas falsch zu machen.
Was ist denn das Wichtigste, was man machen sollte?
Also das mit Abstand Allerwichtigste ist, schnellstmöglich Hilfe herbeizuholen. Wenn einem nichts, aber auch gar nichts anderes einfällt, dann bitte wenigstens zum Telefon greifen und 112 wählen. Und danach das Wichtigste ist, versuchen, den Kreislauf aufrechtzuerhalten, bis der Rettungsdienst da ist. Das bedeutet einfach wirklich nur Herzdruckmassage machen. Wir haben früher sehr viel Zeit damit verwendet, und das ist auch in Erste-Hilfe-Kursen immer noch so, dass man versucht, die hohe Schule der Herz-Lungen-Wiederbelebung beizubringen, also Herzdruckmassage unterbrochen von Beatmung. Dem einen oder anderen Hörer fällt da vielleicht 30 zu 2 ein, 30 mal drücken, 2 Beatmungen und so weiter. Das ist nach wie vor nicht falsch, das ist nach wie vor der Goldstandard, das wäre super und optimal, aber während der ersten paar Minuten, und nur über die sprechen wir hier, würde ein Drücken in den allermeisten Fällen reichen. Bei den meisten Leuten ist es so, dass wenn die eine Herz-Lungen-Wiederbelebung brauchen, wenn die reanimiert werden müssen, wie wir sagen, dann liegt in aller Regel ein Herzversagen zugrunde. Das bedeutet, über einen Herzinfarkt ist es zu einem Herzstillstand gekommen. Dieser Herzstillstand führt zum Kreislaufstillstand. Der Kreislaufstillstand führt dazu, dass die Organe nicht mehr durchblutet werden. Und da gibt es Organe, die können da gut mit zurechtkommen, eine Weile lang keinen Sauerstoff zu kriegen. Es gibt aber auch Organe, die können da gar nicht mit zurechtkommen. Das ist zum Beispiel das Gehirn. Das Gehirn kann nur ganz, ganz kurz mit Sauerstoffmangel zurechtkommen. Bereits nach 3 Minuten fängt es an, Schäden zu erleiden. Bereits nach 5 Minuten sind diese Schäden irreparabel. Nach 10 Minuten ist eigentlich in den allermeisten Fällen der Hirntod unumgänglich. Aber genau für diese Zeit hätten wir in der Lunge noch Sauerstoff.
Also nur ganz kurz, Hirntod bedeutet Gehirn nicht mehr funktionsfähig, aber Körper lebt noch, oder wie muss man sich das vorstellen?
Hirntod bedeutet, dass selbst wenn es dem Notarzt gelänge, das Herz wieder zum Schlagen zu bringen, würde dieser Patient in den allermeisten Fällen nie wieder aufwachen, beziehungsweise wenn er aufwachen würde, nur mit allerschwersten Hirnschädigungen.
Okay, also das erstwichtigste Notruf anrufen, das zweitwichtigste drücken.
Genau.
Da fällt mir als erstes ein, viel oft ist die Angst da, dass wenn ich drücke, dass ich was kaputt mache, die Rippen breche oder irgendwas eben kaputt mache. Was würde man eben da raten? Das hemmt natürlich schon.
Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ist die Angst noch nicht mal ganz unbegründet. Es kann tatsächlich bei der Herzdruckmassage dazu kommen, dass Rippen brechen. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Nur selbst wenn man das merkt, bitte trotzdem weitermachen. Ich werde nie vergessen, wie mir ein alter Ausbilder, als ich noch ganz junger Rettungsschwimmer war, mal gesagt hat, lieber 2 gebrochene Rippen als ein Leben lang tot. Und da ist was Wahres dran. Mit 2 gebrochenen Rippen kann man wunderbar leben. Ich habe selber mal bei einem Fahrradsturz mit 2 Rippen gebrochen. Das war 6 Wochen lang lästig beim Niesen, Lachen und Husten. Aber leben kann man damit hervorragend. Mit einem Herz, was nicht schlägt, kann man nicht leben.
Ja, das stimmt. Aber wie sieht das denn rechtlich aus? Also wenn ich jetzt jemanden wiederbelebe und breche ihm die Rippen, kommt er da, könnte er dann theoretisch kommen und mich verklagen?
Noch nicht mal in Amerika. Also da muss man sagen, dass der Ersthelfer hier einen sehr, sehr hohen Schutz genießt. Rechtliche Konsequenzen sind immer dann, wenn man sein Bestes versucht hat, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat, nicht zu befürchten, wohl aber, wenn man nichts tut. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Und das kann juristisch sehr, sehr unangenehm werden. Aber in dem Augenblick, wo ich mich als Laie bemühe, wo ich das nach bestem Wissen und Gewissen handle, selbst wenn das im Endeffekt falsch ist, bin ich juristisch da auf einem sehr, sehr sicheren Boden.
Unterlassene Hilfeleistung also bedeutet, wenn mehrere dort stehen und jemand sagt dann, der Herr Meier hat nicht reagiert. Also könnte man mich theoretisch anzeigen?
Theoretisch, ja.
Okay, also ist es rechtlich, sage ich mal, schwieriger oder man kann mich eher belangen, beziehungsweise man kann mich nur belangen, wenn ich nicht helfe?
Genau so ist es.
Okay, das ist gut zu wissen. Das wussten bestimmt viele nicht, ich auch nicht. Und warum ist es denn so wichtig, dass man sofort reagiert und eben nicht zögert?
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Gehirn nur sehr, sehr kurze Zeit mit einem Sauerstoffmangel zurechtkommt. Und die Chancen, dass jemand erfolgreich wiederbelebt werden kann, sinken pro Minute, wo nichts geschieht, um 10%. Das bedeutet, bereits nach 10 Minuten sind die Chancen etwa bei 0. Andererseits ist es aber so, dass selbst wenn ich die 112 wähle, der Rettungsdienst innerstädtisch 4 bis 5 Minuten im städtischen Umfeld, also in den Vororten, durchaus auch mal 10 Minuten brauchen kann, bis er da ist. Das bedeutet, die Chance, dass er dann noch erfolgreich tätig werden kann, ist in der Zwischenzeit arg gesunken. Wenn aber ein Ersthelfer diese Zeit überbrückt hat, das Blut zum Fließen gebracht hat, der Sauerstoff, der in der Lunge noch da ist, das ist vielleicht das, was viele sich nicht vorstellen können, dass nur Drücken was bringt. Aber in dem Augenblick, wo das Herz steht, steht auch die Atmung. In dem Augenblick, wo das Herz steht, wird der Sauerstoff nicht mehr aus der Lunge abgeholt. Der bleibt in der Lunge, der ist da, der wartet nur darauf, transportiert zu werden. Und der Sauerstoffvorrat in der Lunge, der reicht etwa für 10, 12 Minuten. Also die erste Zeit kann ich, ohne beatmen zu müssen, nur mit der Herzdruckmassage überbrücken und habe eine Chance, das Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen. Und damit hat dann auch der Rettungsdienst eine faire Chance, diesen Menschen auch langfristig zu retten. Ehrlicherweise muss man sagen, es ist eine Chance, es ist kein Versprechen. Es kann natürlich immer sein, dass man alles richtig macht, dass Ersthelfer alles ganz wunderbar, ganz toll gemacht haben, aber der Mensch halt einfach nicht mehr zu retten war. Das kommt vor. Aber dann muss man sich keine Vorwürfe machen, sondern man hat alles versucht und das ist dann ein Einzelschicksal.
Okay, und wenn ich jetzt mich dafür interessiere und möchte aber dann doch jemanden haben, der mir das beibringt, wo habe ich denn die Möglichkeit, dass mir gezeigt wird, wie man drückt?
Das sind im Wesentlichen die Rettungsorganisationen. Im Ulmer Raum ist es vor allen Dingen das Deutsche Rote Kreuz, aber auch der ASB, auch die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, bieten Kurse an. Das ist dann meistens nicht nur Herzdruckmassage, sondern eingebettet in Erste-Hilfe-Kurse. Oder die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft bietet auch Kurse im Rettungsschwimmen an, wo das mit implementiert ist. Und wer auf der anderen Donauseite wohnt, da ist es dann das Bayerische Rote Kreuz oder die Wasserwacht, die solche Kurse anbieten.
Okay, dann hören wir jetzt nochmal einen Titel von Oceana, Pussycat on a Leash. Und nach dem Titel sprechen wir darüber, ob Reanimation, Erste-Hilfe-Maßnahmen eigentlich ein persönliches Problem sind oder ob vielleicht auch das Problem bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei den städtischen Gemeinden liegt. Wir sind gleich zurück bei der Plattform. Hallo bei der Plattform auf FreeFM, ich bin Carmen Santiago und ich spreche mit Caroline Eberhardt, angehende Ärztin und Teil des Projekts Nicht Gaffen, sondern Drücken, und Dr. Klaus-Martin Muth, Leiter der Sektion Notfallmedizin in Ulm, ist ebenfalls Gast. Caroline, du bist angehende Ärztin und schreibst eben gerade an deiner Doktorarbeit und hast dieses Thema Nicht Gaffen, sondern Drücken ausgewählt. Wieso?
Ganz genau. Ja, also ich interessiere mich schon immer für Notfallmedizin und da wollte ich einfach in die Richtung gehen. Dann habe ich da mal angefragt, wie sieht's denn aus? Habt ihr da ein Thema für mich? Und ja, dann ging das alles innerhalb von einer Woche, war das unter Dach und Fach und dann konnte es losgehen. Also haben wir da direkt angefangen und das Projekt dann entwickelt und jetzt sind wir schon ziemlich gut dabei und fast am Ende mit der Datenerhebung.
Und wie läuft so eine Datenerhebung ab? Was macht ihr konkret?
Ja, also am Anfang musste man natürlich sich überlegen, was will ich denn eigentlich damit erreichen, was will ich testen oder was will ich herausfinden. Da haben wir uns überlegt, man wusste ja aus Notarztprotokollen, dass die Laienreanimationsquote in Ulm sehr niedrig ist und dann wollten wir schauen, wenn wir jetzt auf die Straße gehen und da Leute befragen, ist es tatsächlich so schlecht, wie man das aus den Notarztprotokollen herauslesen kann. Dann haben wir uns überlegt, dass wir da eine Medienkampagne machen könnten mit Plakaten, Flyern, Kinowerbung, einfach die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass Drücken Leben retten kann. Und jetzt sind wir in der Nacherhebungsphase, wo wir nochmal 500 Leute auf der Straße befragen, die bitten, für uns an der Puppe zu zeigen, was sie im Notfall machen würden. Ja, und das ist natürlich ein großer Aufwand. Da hat dann auch erstmal die Ethikkommission das Ganze geprüft, weil es ja mit Menschen stattfindet und weil die dann eben wissen wollten, was genau wollt ihr da machen.
Die Ethikkommission jetzt vom Klinikum Ulm oder die Ethikkommission jetzt von der Uni oder welche Ethikkommission?
Das ist die Ethikkommission der Universität.
Okay. Und ja, wie läuft das dann ab? Eben an der Puppe drücken, hast du gerade erwähnt?
Genau, also wir sind zu bestimmten Tagen und Zeiten sind wir in der Fußgängerzone, meistens in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, die uns da ein Zelt dann auch hinstellen. Und dann sprechen wir auf der Straße die Leute an und sagen, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind jetzt gerade unterwegs, spazieren und plötzlich bricht vor Ihnen ein älterer Herr einfach zusammen. Der bleibt reglos am Boden liegen, der ist ein bisschen blass im Gesicht, hat bläulich verfärbte Lippen, fällt direkt vor Ihnen um und Sie sehen das, was machen Sie denn jetzt mit dem? Und ja, wenn man die dann mal geködert hat und die dann sich dafür interessieren, dann muss man denen natürlich so ein bisschen bürokratisch das Ganze erklären und muss das natürlich von denen auch sich genehmigen lassen. Also da müssen die erstmal aufgeklärt werden, dass das keine Risiken hat, dass sie freiwillig da teilnehmen. Dann müssen sie das unterschreiben, damit ich die Daten nachher auch für die Doktorarbeit einfach auswerten darf, anonymisiert versteht sich. Und dann machen wir das Fallbeispiel an der Puppe durch. Also wir dürfen da dann in dem Moment auch keine Hilfe geben. Die sollen einfach sagen, was sie machen würden. Und wir werten das nachher dann aus und schauen mal, ob die Medienkampagne da irgendwas an der Situation verbessert hat.
Wie lange dauert es denn ungefähr dann mit dem ganzen Bürokratie? Schreiben, mit dem Drücken? Wahrscheinlich wollen die Leute dann hinterher auch noch wissen, wie war ich, was ist rausgekommen?
Genau, also das bieten wir denen natürlich dann an im Gegenzug, dass wir ihnen eine kompetente Aufklärung dann auch geben, was habe ich gut gemacht, was kann ich im Notfall vielleicht noch besser machen und ja, dann müssen sie noch einen Fragebogen ausfüllen, für den sie noch eine Auswertung kriegen und ja, summa summarum dauert das dann schon 20, 25 Minuten pro Proband, der da mitmacht. Also es ist schon ein großer Aufwand, wenn man insgesamt 1000 Leute da befragen soll.
Und muss man dann dafür auch was bezahlen, oder?
Nee, das geht natürlich ganz kostenlos. Also wir wollen ja einfach nur, dass die Leute da mitmachen und die Unterschriften, die sie da leisten, sind zum einen nur, dass sie freiwillig teilnehmen und zum anderen eben, dass wir die Daten dann anonymisiert auswerten dürfen. Aber bezahlen müssen sie gar nichts. Von uns bekommen sie auch kein Geld und wir verkaufen auch keine Waschmaschinen.
Und also natürlich, du machst das für deine Doktorarbeit, klar. Und der Rest ist dann ehrenamtlich, oder? Die dir helfen?
Ja, das sind vor allem Freunde und die gesamte Familie, die da dann wirklich aus dem Schwarzwald immer ankommt und da am Samstag dann hilft und mich unterstützt doch. Also sonst wäre das so nicht möglich.
Okay. Und im öffentliche Zahlen, Dr. Muth, sagen hier in Ulm ungefähr 5% würden wissen, was zu tun ist oder würden richtig reagieren. Was hat das denn für Konsequenzen?
Naja, eine Konsequenz ist, dass es uns, den professionellen Rettern, das Leben so ein kleines bisschen schwerer macht, anderen Leuten das Leben zu retten. Wenn mehr Leute richtig reagieren würden, hätten wir auch bei den rund 150 Reanimationen im Jahr bessere Chancen, den Leuten zu helfen. Das ist das Hauptproblem.
150 Reanimationen doch im Jahr?
Ja, plus minus 20, 30. Okay, aber so über den Daumen 150.
Okay. Und dass so wenig Leute Bescheid wissen, ist das eine Privatsache, dass die Leute sich zu wenig drum kümmern? Oder ist es eher ein Problem der Stadt? Also hier in dem Fall explizit Ulm, aber diese Problematik gibt es ja auch in anderen Städten, dass da zu wenig für getan wird.
Also ich denke nicht, dass man diese Verantwortung der Stadt aufbürden kann. Das kann nicht Sache der Stadt sein. Die Stadt unterstützt die ehrenamtlichen Organisationen. Die Stadt stellt Räumlichkeiten, Schulen, Schulräume zur Verfügung, wo Erste-Hilfe-Kurse laufen. Mehr kann die Stadt meiner Meinung nach nicht tun. Und dass die Stadt engagiert ist, das sieht man ja auch daran, dass sie uns bei dieser Aktion unterstützt. Ich denke, dass das eher im privaten Bereich ist. Die meisten Leute haben einen Erste-Hilfe-Kurs deswegen gemacht, weil sie einen Führerschein machen wollten. Und vielleicht ist es auch ein kleines bisschen so, aber diese Diskussion hat in Deutschland noch nicht mal begonnen, dass diese Erste-Hilfe-Kurse für die meisten Menschen vielleicht ein bisschen überfrachtet sind, dass da zu gut gemeint, zu viel Wissen transportiert wird. Und dann beschäftigt man sich dann nicht mehr mit. Der junge Mensch sagt, tot, sterben, das ist ganz weit weg. Der ältere Mensch ist vielleicht schon näher dran, möchte sich aber nicht damit beschäftigen. Also auffällig ist, dass sogar Lebenspartner von Herzpatienten nicht auf die Idee kommen, aus eigenem Antrieb vielleicht mal so einen Kurs, einen Auffrischkurs zu wiederholen. Ich fürchte, dass das eher die Einstellung der Menschen ist. Und was auch in diese Richtung geht, ist zum Beispiel, wenn man die Zahlen mit Skandinavien, also Norwegen, Schweden, Dänemark vergleicht, da ist die Hilfsbereitschaft sehr viel größer, da sind die Kenntnisse in Erster Hilfe sehr viel größer, da werden Wiederholungslehrgänge freiwillig besucht. Das ist in Deutschland nicht im gleichen Maße der Fall. Und je weiter man nach Süden in Europa kommt, nimmt es nochmal dramatisch ab. Also ich denke, dass das schon eine innere Einstellung ist, die da eine Rolle spielt.
Könnte man denn mehr machen? Also ich habe mal vor einigen Jahren gelesen, dass in Großstädten quasi öffentliche AEDs eingesetzt werden sollten oder dass die greifbar sein sollten. Also was ist denn ein AED erstmal?
Also genau. AED steht für automatischer externer Defibrillator. Was ein Defibrillator ist, das klingt kompliziert, das Wort, aber das kennt jeder, der schon mal irgendeine Krankenhausserie gesehen hat. Da werden ja alle möglichen Leute mit so Elektroschocks traktiert. Und Defibrillation ist nichts anderes als so ein Elektroschock fürs Herz. Und automatisch bedeutet, dass diese Geräte, die in manchen Großstädten an öffentlichen Plätzen verteilt sind oder auch an Bahnhöfen, Frankfurter Flughafen, an jeder Ecke hängt so ein Ding, das bedeutet, dass auch jemand, der keine spezielle Ausbildung hat, dieses Gerät bedienen kann. Das ist ganz, ganz einfach. Man öffnet das, dann sind Piktogramme da drin, also Bildergeschichten, die zeigen, dass man zwei Klebeelektroden auf die Brust kleben muss und das Gerät einschalten soll. Und in dem Augenblick, wo das Gerät eingeschaltet ist, kommuniziert das Gerät mit einem. Das sagt, was zu tun ist. Das Gerät misst die Herzstromkurve, also das EKG. Und je nachdem, was das Gerät dann findet, normales EKG, dann sagt das Gerät, kein Schock empfohlen, oder es misst ein sogenanntes Kammerflimmern. Das ist ein Herz, was nicht mehr schlägt, wo ganz wild elektrische Impulse drin rasen. Dann sagt das Gerät Schock empfohlen, Schock empfohlen. Also das Gerät hilft einem, ersetzt aber nicht die Herzdruckmassage. Warum ist das nicht so weit verbreitet? Nun, es ist einerseits eine Kostenfrage, so ein Gerät kostet rund 1000 Euro. Man müsste es in der ganzen Stadt verteilen. Das funktioniert nur dort, wo es Sponsoren gibt oder wo es halt eine große Firma gibt, die dahinter steht, Frankfurter Flughafen, Fraport. Das andere ist aber auch, was vielleicht die Städte davor zurückschrecken lässt, ist Vandalismus. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir haben in der eigenen Universitätsklinik AEDs im Gebäude aufgehängt. Bereits 14 Tage später waren zwei schon gestohlen. Wenn das in der Klinik so passiert, dann wird es draußen auch so passieren. Sinnvoll wäre es, ja, an allen großen öffentlichen Plätzen, in Banken, in Sparkassen, am Bahnhof. Aber es ist halt, wie gesagt, auch ein finanzielles Problem.
Hallo zurück bei der Plattform auf FreeFM. Ich bin Carmen Santiago und bei mir zu Gast sind Caroline Eberhard, angehende Ärztin und Dr. Med Mut. Die letzten Minuten möchte ich gern dazu nutzen, nochmal auf das Thema Weiterbildung hinzuweisen, dass jeder lernen kann, Erste-Hilfe-Maßnahmen anzuwenden. Und zwar, wenn Sie Dr. Mut nochmal sagen möchten, wo man sich dahin wenden kann.
Ja, das sind im Wesentlichen die Rettungsorganisationen. Also auf der Ulmer Seite das Deutsche Rote Kreuz, die Ortsvereine, an die man sich wenden kann, oder der ASB, der Arbeiter-Samariter-Bund. Auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft bietet sowas an, die meistens in Verbindung auch mit Rettungsschwimmkursen. Auf der bayerischen Seite ist es das entsprechend das Bayerische Rote Kreuz, BRK, beziehungsweise die Wasserwacht.
Und Caroline, du bist mitten in deiner Doktorarbeit und wir haben gehört, die Erhebung der Daten läuft unter anderem dadurch, dass ihr auf der Straße Passanten anhaltet, denen Fragen stellt, die Möglichkeit haben, Erste-Hilfe-Maßnahmen anzuwenden.
Genau, ja.
Und du hast da noch ein ganz besonderes Anliegen.
Ja, also meine Bitte wäre einfach, wenn wir Sie das nächste Mal auf der Straße ansprechen, wir wollen kein Geld von Ihnen und wir wollen Ihnen auch nichts verkaufen. Wir würden uns einfach freuen, wenn Sie sich diese 10, 15 Minuten Zeit nehmen, bei uns und bei der Studie mitzumachen. Sie profitieren insofern davon, dass Sie von uns nachher eine Auswertung bekommen, was mache ich im Notfall schon richtig und was kann ich gegebenenfalls denn noch verbessern.
Dann bedanke ich mich, dass Sie beide vorbeigekommen sind. Es ist ein wichtiges Thema und dass wir da mal einen Anstoß geben können. Und ich hoffe, mit der Doktorarbeit wird alles gut.
Das hoffe ich auch.
Und dass die 5% bald nicht mehr 5% sind beim Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Das wäre toll, wenn uns das gelänge.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Das war's soweit von der Plattform. Mein Name ist Carmen Santiago und du hörst Free FM. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.